Man ist wirklich bewegt über das, was der Herr tut, und wie er wirkt, auch gerade unter den arabischen sprechenden Menschen. Und wir sind ja jeden Tag konfrontiert mit diesen vielen Flüchtlingen, die in unsere Länder kommen. Und das ist eine ganz, ganz gute Sache, die wir nur unterstützen wollen, eben in dieser Hinsicht, dass auch da die Missionsarbeit weiter geschehen darf. Ich möchte gerne, wenn ich über die Arbeit erzähle, beginnen mit der frühesten Jugendzeit. Hier sitzen Eltern, die auch Kinder haben, zum Teil noch kleine Kinder, andere sind schon erwachsen, im Teenageralter und älter. Und da ist auch immer wieder die Frage, wie können wir unsere Kinder für den Herrn Jesus begeistern, für seinen Dienst, für seine Arbeit. Bei uns zu Hause, wir sind in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Es war eine wunderbare Jugendzeit, die wir 7 Kinder miteinander verbringen durften. Und unsere Eltern waren ganz treue, liebetreue Bibelchristen, Jesus-Nachfolger. Und das hat uns natürlich als Kinder sehr geprägt. Nicht unbedingt das Predigen, nicht unbedingt das solltest du tun oder jenes solltest du lassen, als vielmehr einfach das schlichte Zeugnis durch das Leben, durch das gelebte Leben. Und ich finde das immer wieder wichtig für Eltern unter uns, die eben gerade in dieser Frage stehen: Wie können wir unsere Kinder für den Herrn begeistern und für seine Sache gewinnen? Seid einfach ein Vorbild in der Hinsicht, dass ihr euch immer wieder gut überlegt, wie redet ihr zu Hause am Tisch über die Gemeinde? Welchen Eindruck bekommen eure Kinder von euch Eltern mit, wenn ihr über Brüder oder Schwestern redet? Seid vorsichtig. Das junge Menschenkind nimmt alles auf wie ein Schwamm. Und Kinder können auch kritisch Fragen stellen, dies und jenes, sie beobachten auch sehr gut. Aber das fällt, indem die kostbarste Saat in ihr Herz gelegt und gesät wird, ist das Elternhaus. Und vor allem zeigt uns die Schrift, dass wir Väter die Hauptverantwortung tragen vor Gott für unsere Kinder. Wir gern geben oft die Väter die Verantwortung den Müttern ab. Die Mutter soll das Kind erziehen. Die Mutter soll das und die Mutter. Und dann, wenn die Mutter versagt, haben wir noch die Gemeinde. Die Kinderstunde, die ist wichtig. Ich möchte es nicht geringschätzig erwähnen. Ich habe ja selber jahrelang Kinderstunden gehabt. Ich war auch in der Kinderarbeit mit meiner Frau zusammen. Aber die Hauptverantwortung liegt bei den Eltern für ihre Kinder. Was bekommen Sie mit aus dem Elternhaus? Sagen Sie, es ist eine Zeit, die wir erleben, unsere Zeit, eine Zeit, die sehr, sehr geprägt wird von weltlichen Dingen. Wo Werte, die früher noch hochgehalten wurden, zertreten werden, ob auf dem moralischen Gebiet und welchen Gebieten auch, in denen der junge Mensch heute dermaßen hineinkommt in eine Welt, wie wir sie als ältere Leute nie gekannt haben. Und das fordert sie auch heraus. Und jetzt stellt euch vor, die Kinder kommen nach Hause, sie berichten das und jenes. Wie gehen wir damit um? Wie helfen wir den Kindern? Nun, ich bin nicht gekommen, um euch einen Familienvortrag zu halten. Ich soll ja über die Mission reden. Aber das ist auch ein wichtiges Thema. Denn wir wollen doch unsere Kinder für den Herrn gewinnen und nicht für die Welt loslassen. Das wäre ja viel zu tragisch, wenn Kinder, die wir erzogen haben, eines Tages das, was wir lieben und hochschätzen als Eltern, mit Füßen treten. Ich glaube, da müssen wir weinen und klagen. Also wie gesagt, prägend für mein Leben war das Elternhaus. Dann habe ich den Lieblingsberuf für mich von meinem Vater, war es der Lieblingsberuf für mich, erlernt. Er wollte aus mir einen Gärtner machen und der bin ich auch geworden. Er hat gesagt, Walter, du hast das Zeug dazu, geh du in die Gärtnerlehre, und es wäre auch sein Lieblingsberuf gewesen, hat ihn aber nicht erlernen können früher. Und so bin ich heute im Rückblick und war auch früher schon im Rückblick immer wieder dankbar, dass ich auch diese Art Arbeit kennenlernen durfte. Vertraut sein mit der Erde, vertraut sein mit den Pflanzen und so weiter. Das ist auch sehr, sehr kostbar und wichtig, für mich wenigstens gewesen, für den späteren Missionsdienst. Und bei dieser Lehrzeit kam es, wie viele von euch ja wissen, zu dem tragisch schweren Arbeitsunfall, wo ich mich infiziert habe mit einem Leichnam, als ich Totengräber war. Und dann, ich musste das sein, ich wollte es nicht. Mein Lehrmeister war Totengräber auch nebenbei. Und dann bin ich 10 Jahre lang mehr oder weniger sehr schwer krank gewesen. Ein Auf und Ab beim Hängen, ein Entbannungen, ein Zweifeln, Nöte, Schwierigkeiten. Gewisse Menschen erleben Probleme so, andere wieder anders. Aber das hat auch sehr mein Leben geprägt. In dieser schweren Krankheitszeit konnte ich aber auch arbeiten. Immer wieder zeitweise. Ich musste nicht andauernd im Bett liegen. Unter den schweren Medikamenten habe ich auch gelitten. Aber der Herr hat sich über mich erbarmt. Und ich durfte eine wunderbare Heilung erleben. Und wisst ihr, wenn man als junger Mensch, damals als 15-Jähriger war es in Bern, in der großen Festhalle, als Hildur und Leo Janz die große Evangelisation hatten für die Stadt, ich da als junger Knabe mitten unter den Tausenden von Menschen gesessen habe, der Botschaft lauschte, und dort so mein brennendster Wunsch erwachte, ich will, wenn ich einmal erwachsen bin, ganz für den Herrn leben. Nicht ein Leo Janz will ich werden, nicht ein Hildur Janz, sondern der Herr möchte mein Leben führen und leiten, wie er es für richtig sieht. Das sind dann oft so Dinge, die man in der Jugend erlebt hat, die einen dann auch begleiten. Jetzt aber als kranker Mensch, äußerlich fast wie ein Aussätziger, furchtbar gezeichnet von dieser schweren Vergiftung. Was kann ich tun für den Herrn? Wie kann ich mich investieren für ihn? Man ist doch in der Einsamkeit dann und traut sich nicht mehr unter die Leute, ist voller Eiterbeulen und Leid und Not. Wie kann man dann da dem Herrn noch dienen? Und da war es mein ältester Bruder Martin, der mich herausgeholt hat aus dieser Situation, aus diesem Zweifeln und Nöten. Walter, beginne mit Kinderstunden. Habe ich gesagt, du Martin, das darf nicht wahr sein. Die Kinder, wenn die mich nur anschauen, äckelt ihnen, ich kann so etwas doch nicht tun, sagt er bestimmt nicht, Walter. Deine Ausstrahlung, deine Liebe zu den Kindern wird sie fesseln. Komm, fang an, wage es. Und ich bin ihm heute noch dafür dankbar, deswegen habe ich auch mein Buch ja ihm gewidmet, meinem Bruder. Es war dann eine Zeit, die mir geholfen hat, wieder herauszukommen aus schwierigen Situationen und Freude hatte an dem Dienst für den Herrn. Das kam dann so weit, dass eines Tages mein jüngerer Bruder, also der Zweite, zu mir gesagt hat: Du Walter, ich muss nach Österreich, kommst du mit mir? Ich möchte dort Dienste tun, Bibelstunden halten in Innsbruck und in Vorarlberg. Das würde dir gut tun, wenn du mal mitkommst. Das war 1966 im Juli, als ich das erste Mal von der Schweiz nach Österreich fuhr in Feldkirch. Und von da an hat sich mein Leben wirklich in Richtung Mission gerichtet. Von da an habe ich einfach eine Freude bekommen am Dienst. Ich habe dann Bibelstunden halten dürfen in Vorarlberg und Bibelstunden in Innsbruck. Wurde dann gefragt, ob ich nicht 14-tägig von Bern nach Innsbruck reisen könnte und in den Vorarlberg, um Kinderstunden und Gemeindearbeit zu tun, was ich auch von ganzem Herzen gern tat. Leute kamen zum Glauben, die Kinder waren voll begeistert über die Arbeit. Und so kam es einfach, dass mehr und mehr in meinem Leben eines klar wurde. Das ist der Weg, der mich ganz, ganz erfüllt. Das ist dieser Dienst. Den möchte ich von ganzem Herzen tun. Aber wie macht man das, wenn ich dann inzwischen zu Hause bei meinen Eltern den Betrieb übernommen hatte, die Gärtnerei dann führte, es ist dann langsam aufwärts gegangen, gesundheitlich. Und jetzt, wo man alles in Hochblüte, in Hochform aufgebaut hatte, auch den Samenhandel, und jetzt die Eltern verlassen und nach Österreich ziehen. Es war nicht leicht für die Eltern. Es war auch keine leichte Entscheidung für mich. Aber doch habe ich gewusst und gesehen, der Dienst für den Herrn ist etwas ganz Großes und muss und darf in meinem Leben Vorrang haben. Es geht doch letztlich nicht darum, in dieser Welt Schätze zu suchen und dies und jenes zu finden, als vielmehr: Wie kann ich in meinem Leben ein brauchbares Werkzeug für den Herrn sein? Hat mir doch damals in Bern ein Professor der Universitätsklinik gesagt, dass ich mit 22 nicht mehr leben werde. Und jetzt hat mir der Herr das Leben geschenkt. Jetzt darf ich wieder da sein, darf wirken für den Herrn, darf mein Leben einsetzen für ihn. Was gibt es Wertvolleres und Größeres? Und dann nur so einige Beispiele erzähle ich jetzt euch, die einfach auch mit hinein mich geprägt haben. Nur so ein Beispiel aus dem Vorarlberg. Da bin ich dann am Samstag jeweils in den Vorarlberg gefahren, vom Neujährig von Bern, habe dort Bibelstunden, Kinderstunden gehalten und dann am Sonntag in aller Früh war die Fahrt mit dem Schnellzug nach Innsbruck, um dort Bibelstunden zu halten und dann wieder zurück in den Vorarlberg und dann in der Nacht zurück nach Bern. Und da war ich einmal sehr, sehr übermüdet von der Arbeit, total überlastet. Da habe ich auch nach Innsbruck berichtet, dass ich am nächsten Morgen mit dem Schnellzug würde nach Innsbruck reisen, da man mich am Bahnhof immer abgeholt hat, welche Uhrzeit wird der Schnellzug in Innsbruck ankommen. Ich hatte den Wecker gestellt, alles war okay, ich habe gut geschlafen. Am nächsten Morgen wache ich auf und habe den Wecker überhört, was bei mir gar nicht vorkam sonst. Und dann schnell, schnell, es musste rasend schnell gehen, ohne Frühstück, schnell ins Auto nach Bludenz, den Schnellzug muss ich erreichen, ich will nicht mit dem Auto fahren. Damals war das auch so schwierig. Gut, ich komme nach Bludenz und der Schnellzug war eben gerade weggefahren. Sagt mir der Fahrdienstleiter, in Langen erreichen Sie den Zug, Sie sind ja wohl schnell mit dem Auto. Dann bin ich nach Langen gefahren, wirklich gute Fahrt, und genau wieder den Zug verpasst. Liebe Zuhörer, Es ist ja kaum zu fassen. Ich bin über den Albert-Pass gefahren und nach St. Don in St. Stephan bin ich dem Zug begegnet, abgestürzt. Der Schnellzug lag unten, die Waggons ineinander verkeilt. Ein Schienenbruch. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie mir zumute war. Hier hat mich der Herr wunderbar bewahrt vor einem furchtbaren Unfall. Ich bin dann ganz glücklich weitergefahren, dass ich noch leben durfte, nach Innsbruck. Und in Innsbruck kam ich dann natürlich in das Haus, wo die Bibelstunde stattfinden sollte, weil es wird mich ja wohl niemand jetzt auf dem Bahnhof abgeholt haben. Und wie ich an die Türe anklopfe, will niemand öffnen die Wohnungstür. Und ich klopfe ein zweites Mal und höre, da drin ist jemand, aber spricht nicht. Und wie ich ihn wieder klopfe, ruft sie, meine Gastgeberin in Innsbruck, bist du es, Walter, oder bist du sein Engel? Ich gesagt, das Engel bin ich wirklich nicht. Ich bin der Walter, bitte wach auf. Sie ganz langsam öffnet sie die Tür und streckt die Hand nach draußen. Darf ich dich greifen? Oh ja, du bist es wirklich, mit verweintem Gesicht, Walter. Das ist ein Wunder, was da ist. Heute früh um 7 Uhr kam in den Nachrichten, dass der Schnellzug, in dem du, so meinte ich, sitzt, abgestürzt ist. Und weißt du was, Walter? Für mich gab es nur eines. Du bist jetzt im Himmel und jetzt bist du da. Ach ja, so, solche Dinge sind einfach auch wunderbar, die einen Mut machen. Und habe dann auch meine liebe Esther lernen dürfen im Vorarlberg. Eine liebe Krankenschwester aus der Schweiz hat einen Dienst getan, einen missionarischen Dienst mit anderen jungen Leuten in Bludenz. 1973 haben wir uns dann verheiratet und den ersten Wohnsitz in St. Johann in Pongau genommen. 1973. Mit 4 Glaubensschwestern, die vorher zum Glauben gekommen sind, haben wir mit Bibelstunde angefangen. Die Missionsarbeit im Salzburger Land in seinen allerersten Anfängen war überaus schwierig. Wir hatten sehr, sehr viel Gegnerschaft. Und von Seiten der katholischen Obrigkeit ganz besonders Gegnerschaft. Aber der Herr hat uns da durchgetragen, hat geholfen. Nur wenn ich so daran denke, es brauchte einfach auch Mut, von Haus zu gehen, um mit den Leuten über das Evangelium zu reden. Da war meine Frau, ihre Freundin, ist aus der Schweiz zu uns gekommen, als Krankenschwester, hat dann dort den Beruf ausgeübt. Und da sind wir in der freien Zeit, immer in den Wintermonaten, von Bauernhof zu Bauernhof gegangen und haben dort Lieder gesungen auf den Bauernhöfen. 2 Gitarren, 3-stimmig, das hat den Bauern gut gefallen. Einigen mehr, anderen weniger. Aber wir haben dabei allen einen Kalender verteilt. Die gute Saat, die kennt ihr ja auch. Und dabei habe ich von meinem Samengeschäft in der Schweiz immer auch Gemüsesamen mit euch den Leuten verschenken durfte. Das war ganz etwas Einmaliges. So hatten wir mit der Zeit einen feinen Eingang in viele Häuser. 2 kurze Beispiele, wie es so gegangen ist. An einem Bauernhof stand der Bauer eben gerade draußen, sah uns 3 Personen kommen. Er hat uns schon vom letzten Jahr gekannt und schreit, nicht weiter, stehen bleiben. Ich will keine Sektieren hier in meinem Haus. Dann haben wir drei uns kurz entschlossen und gesagt, wenn wir jetzt da weggehen, zum Auto zurück, dann singen wir laut das Lied, sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen, für viele wohl bekannt. Und wir singen das Lied, gehen ganz langsam dabei, damit der Bauer hinter uns deutlich jedes Wort hört. Und ich schaue zurück und sehe, dass er mit dem Taschentuch so macht. Wisst ihr, die Tränen wegwischen. So haben wir gemacht. Bitte, so kommt, kommt. Der Herr hat sein Herz angerührt. Wir durften in die Küche, wir sind bedient worden mit Speck und Weißwasser. Durften singen und dann die Botschaft vom Herrn weitersagen. Und das haben wir an einigen Orten erlebt. Und inzwischen haben die Leute über die Jahre hinweg auch das Saatgut ausgesehen. Nie hatten wir so schönen Salat wie mit dem Sektierersamen. Nein, das haben sie vorhin gesagt. Schon etwas Besonderes dürfen wir wieder haben. Noch ein Beispiel über die Bauernmission, sagten wir dieser Arbeit. Wir kamen in ein Haus, es war eiskalter Winter. Wir klopften wieder an, war uns bekannt, hier lebt eine liebe Familie. Dass inzwischen die Frau verstorben war, wussten wir nicht. Und das folgende Jahr, wohl aus eisigen Verhältnissen, konnten wir nicht hinein. Nun, da stehen wir wieder. Klopfen an und ein älterer Herr öffnet die Türe, erkennt uns gleich und sagt, ach, wie lang muss ich auf euch warten? Ich hab's gar nicht mehr erwartet. Habt ihr mich denn ganz vergessen? Hab ich gesagt, nein, wir sind ja jetzt in all die Häuser unterwegs. Oh, sagt er, bitte kommt herein. Und dann fing er gleich an, wir waren in der warmen Stube, schön alles aufgeräumt und sauber. Und gleich sagt er, singt mir mein Oh. Sag ich, Opa, Entschuldigung, welches Lied? Eben das, was ihr letztes Mal, als ihr da in der Stube wart, gesungen habt. Aber wenn man 300, 400 Lieder gesungen hat, ja, welches ist es denn? Ich weiß auch nicht mehr, aber bitte singt mir mein Lied. Und wir haben herumgerätselt und gefragt, und plötzlich bei dem einen Lied, alles hat er mir erlassen. Alle meine Sünden trug er dort für mich auf Golgatha. Das ist mein Lied. Das ist mein Lied. Wir fingen an zu singen. Der liebe ältere Herr hat so weinen müssen, dass wir alle vier geweint haben. Sind nicht fertig geworden mit dem Lied. Wieder angefangen, wieder gewarnt. Und nach einigen Anläufen haben wir es geschafft. Da sage ich, warum weinst du denn so? Was ist denn los bei dem Lied? Hat er gesagt, ja weißt du, das letzte Mal, als ihr mein Haus verlassen habt, da bin ich hier in der Stube auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Ich will dein Eigentum sein. Da habe ich mich bekehrt. Bitte, noch einmal mein Lied. Dann haben wir es zum Abschied noch einmal gesungen. Wir sehen einander im Himmel wieder, war der Abschied. Eine Woche später, als ich in die Ortschaft kam, einen Besuch zu machen, läuteten die Glocken zum Begräbnis. Wer wird denn heute hier beerdigt? Der alte Bürgermeister, der sich vor einer Woche noch sein Lied gewünscht hatte. Und das sind so wunderbare Erfahrungen, wenn man erlebt, wie auch aus so einer schlichten, einfachen Arbeit Menschen zum Glauben finden dürfen. Der Herr hat uns auch Kinder geschenkt, was auch immer ein Wunder ist. Und wenn wir da so, wenigstens ich, meine liebe Frau sitzt dort hinten, wenn ich da so vor euch stehe, ich bin nicht der perfekte Mann, glaubt es ja nicht. Ich bin auch ein Mensch, der aus der Gnade Gottes lebt. Aber es war immer wieder unser Wunsch, dass wir auch unsere Kinder in rechter Weise für den Herrn erziehen, dass sie einmal brauchbare Werkzeuge werden in Gottes Hand. Oh, wir haben hier über jedes Kind dem Herrn gedankt, jedes Kind, eine wunderbare Gabe Gottes. Und das so ist es auch eine Freude, wenn man dann als Familie dem Herrn dienen darf. 1978 sind wir dann übersiedelt nach Bischofshofen. Der Herr hat die Gemeinde wachsen lassen. Es sind Familien zum Glauben gekommen. Und mehr haben wir erleben dürfen, wie der Herr Türen geöffnet hat. In einem Gebiet, wo ein bekannter Schweizer Missionar zu mir gesagt hatte, als ich ihn besuchte, und er ganz verwundert war, dass wir in Bongau, im Salzburger Land Missionsarbeit tun, hat er gesagt: Walter, weißt du, was man von Bischofshofen gesagt hat? Von Bongau. Dort steigt man nicht aus, dort steigt man nur um. Wenn man mit dem Zug von der Schweiz kommt, über Schwarzach nach Bischofshofen und dann nach Salzburg oder Graz weiterreisen will, da ist noch keiner ausgestiegen. Die hat man alle verjagt. Das haben wir auch erlebt. Ich will euch gar nicht in Einzelheiten berichten. Wir haben wunderbare Bewahrungen erlebt. Dann 1983 ging der Weg mit uns als junge Familie dann weiter nach Saalfelden. Und in Saalfelden hatten wir auch wunderbare, herrliche Dinge erlebt. Nur auch wieder ein kleines Beispiel aus Saalfelden. Da kam eine Frau, mittlerweile habe ich dann schon Gartenvorträge gehalten, kam eine Frau zum Gartenvortrag und war total begeistert über das alles, wie man das erklärte, wie man Salat pflanzt und welches Unkraut ist und welches nicht. Und so weiter. Oh, das ist interessant. Ja, mein Mann hat Apfelbäume zu Hause und der kennt sich da nicht aus. Gut, bin ich nach Hause gegangen zu ihm und da hat es Gespräche gegeben über die Apfelbäume. Einmal, zweimal, dritte Mal. Und das vierte Mal ist mir der Stoff ausgegangen. Ich wusste nicht mehr, was ich ihm jetzt über die Apfelbäume noch sagen soll, der Diplom-Ingenieur. Sag ich, du, jetzt ist Schluss mit den Bäumen. Jetzt habe ich doch etwas Besseres. Hat er gesagt, ja, was hast du denn, Walter? Wir waren schon per Du. Durch die Apfelbäume sind wir regelrecht Freunde geworden. Binsgauer Äpfel, so saure Äpfel, die sind nicht wie die steirischen, aber gut. Nachher, ich habe etwas Besseres für dich. Wer war es denn? Habe ich gesagt, das Johannes-Evangelium. Ach so? Da habe ich mir doch gedacht, dass du von der Sorte bist. Eine gute Apfelsorte. Ach so, ja. Das habe ich mir vorgestellt. Bitte, ich bin bereit. Dann einige Male nach dem Lesen sagt er mir, aber Walter, das eine sage ich dir. Wenn ich mich mal bekehre, also der schon gewaltig, wenn jemand sowas sagt, wenn ich mich mal bekehre, dann sage ich dir, komme ich nie nach Saalfelden in die Versammlung. Viel zu weit erstens einmal. Zweitens, der Sonntag gehört uns als Familie. Habe ich gesagt, mein lieber Freund, über die Versammlung reden wir kein Wort. Da steht nicht da im Johannesevangelium. Wir lesen schön Vers um Vers. Von Saalfelden steht da nichts. Um die Sache kurz zu machen. Wer war jeden Sonntag in der Versammlung? Er mit seiner Familie. Nein. nach seiner Erklärung. War auch keine Frage mehr. Wisst ihr, ich zeige euch durch die Beispiele einfach, habt Mut, auch wenn ihr mit Menschen nur manchmal über äußere Dinge redet. Zum Beispiel, wenn man ein Birchermüsli macht, erzählt es 20 Mal. Das 21. Mal kommt er dann in die Bibelstunde. Versteht ihr? Dass man nicht gleich meint, wenn ich nicht heute das Evangelium verkündige, dann ist es nicht richtig. Das stimmt nicht. Gewinne zuerst Leute zu deinen Freunden. Und wenn sie dann deine Freunde sind, dann kannst du mit dem anfangen, was dein Herz erfüllt. Dann hat uns der Herr noch die Nachzüglerin geschenkt, die kleine Barbara, als wir dann im Jahr 1990 wieder umgesiedelt sind und das nach St. Pölten, Herzogenburg in Niederösterreich. Und schaut mal, ich erzähle euch etwas, wo man ja manchmal auch einige von euch so den Herrn bitten, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Ihr müsst euch vorstellen, unsere Kinder, die Ältesten, waren auch schon recht groß. Wir haben zum Teil, die älteste Tochter war schon in der Kindergärtnerinnenschule und die Söhne waren auch schon bereits vor der HTL und so. Und das hat dann natürlich, ist es für eine Familie mit 5 Kindern, 350 Kilometer weiter in den Osten zu ziehen, nicht unbedingt leicht. Sie verlieren dann alle ihre Freunde und Freundinnen und dann ganz eine neue Arbeit beginnen. Wir haben die Kinder meistens 2 Jahre vorher schon vorbereitet. Der Papa wird weiterziehen und die Mama, wir gehen, wir möchten dort eine Gemeinde gründen mit Gottes Hilfe. Aber dann kam gerade die Berufung für das Südtirol. Südtirol oder Niederösterreich? Ja, was wäre jetzt das Richtige? Welches ist jetzt der Weg für den Herrn? Da hätte man auch ganz so gerne einen Engel, der einem das sagt. Das ist keiner da. Beide Wege sind offen. Beide Gebiete habe ich gekannt. Niederösterreich und das Südtirol von der Missionsarbeit. Ich könnte an beiden Orten hingehen. Aber der Herr hat uns ganz klar gezeigt, für uns ist der Weg nach Niederösterreich. Dort nach Niederösterreich, dort können wir wirklich dem Herrn dienen. Und das hat der Herr wunderbar bestätigt. Nur etwas ganz auch dazu wegen den Kindern. Kinder tun sich schwerer als die Eltern. Ihr müsst euch vorstellen, die Kinder hatten in Saalfelden eine blühende junge Gemeinde, viele Kinder und Jugendliche. Und von einer Stunde auf die andere sind die weit zurück. Wisst ihr, wie unsere erste Sonntagsversammlung war in Niederösterreich? Es war an meinem Geburtstag 1990. Wir saßen im Wohnzimmer, die Möbel noch nicht aufgestellt. Da waren Bretter, dort waren Bretter, da lag was und da lag was, was soll da? Wir machen Gottesdienst. Wir sind um einen Tisch herumgesessen, wir als Familie allein. Und ich wollte aus der Bibel lesen. Und wir haben alle geweint. Die erste Bibelstunde in Niederösterreich, wir haben geweint. Das Heimweh nach Saalfelden. Unsere Kinder hier allein, ihre Freundinnen und Freunde weg. Wisst ihr, das sind auch Dinge, die kann man nicht so leicht erzählen. Die haben wir alle erlebt. Aber ich darf euch eines sagen. Es hat der rechte Weg. So hat der Herr auch gerade die Kinder durch solche Aktionen, durch solches Weiterziehen reifer gemacht. Hat ihnen die Missionsarbeit lieb gemacht. Wir waren wie ein Familienbetrieb. Meine Gartenvorträge, die wurden von der ganzen Familie gestaltet. Die älteste Tochter hat Folien gezeichnet. Der älteste Sohn hat die Datei, die Adressendatei, bis zu 20.000 Adressen am Schluss verwaltet. Das dritte Kind hat mir die Vorträge gestaltet am Computer. Der vierte hat die Planungen gemacht. Das fünfte hat auch mitgeholfen, versteht ihr? Wir als ganze Familie haben diese Arbeit gemeinsam gemacht. Und da bin ich noch kurz an einem wichtigen Punkt. Begeistern wir unsere Kinder für die Arbeit des Herrn, die wir tun. Sind deine Kinder Vater, Mutter, sind deine Kinder für den Dienst, den du tust, begeistert. Wird dein Kind, lieber Vater, auch einmal in der Gemeinde still sitzen, weil er dich nie hat aufstehen sehen bei der Anbetung? Wird das Kind doch das und das auch in sein Herz verpflanzt bekommen, wie wir reden zu Hause schon, bin ich wieder bei dem Thema. Versteht ihr, so ist doch immer wieder auch der Eindruck, was ich weitergebe in der Familie, für die Kinder unwahrscheinlich wichtig. Es kam dann die weitere Entscheidung, wie die Gemeinde dann die Ältesten eingesetzt bekommen hat, ging unser Weg in die Steiermark. In der Steiermark ist es ganz anders als in Niederösterreich. Ach, die Steirer, das sind so liebe Menschen. Sie böllen ein bisschen viel. Ihr kennt ja, man sagte, die Steirer, die böllen, das ist so ihre Aussprache. Die reden nicht so schön wie die Münchner. Es ist also alles andere dort unten. Aber wir haben auch wiederum versucht, diese Leute zu gewinnen. Und eines Tages kommt der Bürgermeister von unserem Ort und sagt, Walter, ich bin so froh, dass ihr da seid. Ich habe deine Vorträge gehört. Mich interessiert das alles sehr. Und übrigens, weißt du was? Ich habe in meiner Gemeindestube habe ich eine Bibel. Und wie viele Leute vom Ort haben mich schon gefragt, Josef, wann hast du die Bibel da? Ein Mann, der sich offen zur Bibel bekannt hat, aber noch nicht wiedergeboren war. Ich habe eine Freundschaft beschlossen mit ihm, eine sehr liebe Familie, Esther mit seiner Frau. Wir haben sie sehr gern gemocht. Das ist auch nur eines von vielen Beispielen. Und der Mann ist eines Tages auch 70 Jahre alt geworden. Dann hat er gesagt, ich habe alle meine liebsten Freunde eingeladen. Und Walter, Esther und du, ihr kommt auch, gell? Ich will nämlich, dass an diesem Fest von Jesus erzählt wird. Oh, habe ich gedacht, wie wird es werden? Und dann sind wir wirklich gegangen, es war ein schöner Herbstnachmittag, Sonne hat so strahlend hereingescheint auf den Platz, die Stadtmusik war da und die Herren so und so, Bürgermeister von da und dort und Doktoren hier und da und habe ich zuerst gesagt, du, dort hinten ist ein Busch. Wir setzen uns bei dem Tisch, wo wir versteckt sind. Du, das ist nicht unsere Gesellschaft. Da fühle ich mich nicht so wohl. Und plötzlich ruft der Josef ins Mikrofon, Walter, wo seid ihr? Jetzt kann ich uns nicht mehr uns verstecken. Kommt da hier neben mich an meinem Festtisch. Da ist euer Platz. Ihr Lieben, da ist man schon ein bisschen anders geworden. Was wird das denn heute Nachmittag? Und dann ist der Mann aufgestanden vor allen Leuten hat mich zu sich gerufen vor das Mikrofon und sagt, das ist mein lieber Freund Martin. Der hat mir den Weg zu Jesus gezeigt. Und er wird euch jetzt von Jesus erzählen. Und stellt euch einmal vor, jetzt war einfach zu predigen. Wenn er schon die Einleitung gemacht hat. Und so könnten wir so einiges erzählen, wie der Herr geführt hat. Und wisst ihr, immer wieder, alles ist Gnade. Wenn sich ein Mensch bekehrt, wenn Leute zum Glauben kommen, nie wäre es unser Verdienst. Immer wieder, alle Ehre und alle Lobpreis gebührt dem Herrn. Dann bin ich auch langsam in die Jahre gekommen. Älter geworden, pensioniert worden. Und was macht man als Pensionist? Jetzt habe ich 40 Jahre lang Missionsarbeit gemacht. Jetzt, liebe Esther, wollen wir so richtig ausruhen. Habe ich euch ja wieder früh gesagt. Und stellt euch vor, die größte, tiefste Ruhe, der tiefste Friede ist er, wenn man von Jesus erzählen darf. Und wieder kennen wir Leute. Und wieder kommen Leute. Und immer wieder dürfen wir erleben, wie Menschen sagen, sage uns mehr von Gottes Wort. Kennt ihr eine größere Freude? Ich schließe mit dem Spruch von Leo Janz in der Festhalle in Bern. Als er die 5000 Menschen vor sich sah in der Festhalle, viele ungläubige Menschen waren da, und er hat aufgerufen, bekehrt euch von ganzem Herzen zu Jesus Christus. Wer das jetzt tun möchte, der stehe auf von seinem Platz und komme hier nach vorne. Wir werden miteinander beten. Und dann sagt er Folgendes. Die größte Freude in meinem Leben ist, wenn ein Mensch sich bekehrt. Die größte Freude. Wisst ihr, ich sage euch, niemand kann Auto bauen wie München. Das schönste Auto, das schnellste Auto, das gewaltigste Auto für BMW. Ich bin mehr Volkswagen. Aber herrliche Autos. Die Münchner, die können super kochen. Glaubt ihr das? Aber was die Münchner noch können, außer Fußball und allem anderen, sie können wunderbar evangelisieren. Glaubt ihr mir das? Oh ja. Danke.